Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Gott, schaffe mir Recht. Liebe Gemeinde, mit diesem Aufschrei beginnt der Wochenpsalm für diese Passionswoche, Psalm 43. Schaffe mir Recht, Judika, ist daher, wie gesagt, der alte Name des heutigen Sonntags. Gott will uns Recht schaffen und uns zurechtbringen. Er geht den Weg des Leidens und der Tränen. Er stellt sich auf die Seite der Loser, also der Verlierer, der Mühseligen, der Beladenen, wie es die Bibel formuliert. So bringt er unser Leben zurecht und heilt uns, wenn wir die liebevolle Einladung seines Sohnes, kommt her zu mir alle, wenn wir diese Einladung annehmen und zu ihm kommen und uns behandeln lassen von Christus, dem Urheber des Heils, wie wir in der Bibel lesen können. Und da sind zwei Zusammenhänge recht interessant. Da ist es zum einen die Verbindung von Glaube und Gehorsam und zum anderen der Zusammenhang von Leiden und Gehorsam. Das wird im Hebräerbrief deutlich, da will ich Ihnen drei Verse vorlesen. Da heißt es, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Also der zweite Zusammenhang war Leiden und Gehorsam. Sogar Jesus hat durch das Leiden Gehorsam gelernt, steht dort. Vielleicht sind manche unserer Leiden auch Lektionen Gottes, damit wir lernen, ihm mehr zu gehorchen, auf ihn zu hören. Es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken, gerade auch angesichts von den verschiedenen Krisen, die wir gerade durchleben. Der Predigttext für den Sonntag Judika, der steht auch im Hebräerbrief im 12. Kapitel. Ein kurzer Text und der heißt, Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Gemeinde, dieser Predigttext ist voller Bewegung. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager. Das hat nicht nur der Schreiber des Hebräerbriefs gesagt und getan mit einer Gruppe gleichgesinnter Christen. Solche christlich motivierten Aufbrüche gab und gibt es immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte. An einen für Bayern wichtigen Aufbruch möchte ich kurz erinnern. Ende des 19. Jahrhunderts wagten ein paar evangelische Diakone so einen Aufbruch. Sie ließen sich von Gottes Wort bewegen. Sie gingen hinaus aus ihren Lagern, aus ihren angestammten Lebensbezügen, aus ihren Orten. Sie gingen weg von ihren bisherigen Arbeitsplätzen und gründeten eine Bruderschaft, um Gott besser dienen zu können. Sie hatten nämlich Not gesehen. Die Not der Alten oder Behinderten, pflegebedürftigen Menschen und die Not der schwer erziehbaren jungen Menschen. Die Diakone dieser Bruderschaft waren die Gründerväter der sogenannten Rummelsberger Anstalten. Sie bauten Heime für alte, Behinderte und schwer Erziehbare. Sie bauten Krankenhäuser und Schulen. Und jetzt, über 100 Jahre später, haben die Rummelsberger Anstalten knapp 5000 Mitarbeiter. Welch eine folgenreiche Bewegung! Und ich erinnere, am Anfang stand das Herausgehen aus dem Lager, also das Hören auf den Ruf von Jesus, das Wahrnehmen der Not der alten Behinderten und der Kinder. Weil es Gott recht war, diesen teilweise entrechteten, am Rand der Gesellschaft lebenden Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, sie zu pflegen und mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen, lag und liegt bis heute Segen auf dieser Arbeit. Das ist für alle Mitarbeiter der Rummelsberger Anstalten beglückend zu erfahren. Wir sind zwar nicht die Rummelsberger Diakone, aber auch wir dürfen und sollen Aufbrüche wagen. Wir sollen von Gott bewegt werden. Unser Glaube soll aktiv werden. Wir sollen hinausgehen aus unseren Lagern, auch aus unserem Lagerdenken. Was sind denn nun unsere Lager? Was hält uns fest? Was hält uns ab von Gott und vom Glauben und von seinem Plan für uns? Sind es irgendwelche Weltanschauungen? Sind es ungute Gewohnheiten? Ist es getanes oder erlittenes Unrecht? Ist es Sünde oder mangelnder Glaubensgehorsam? Oder ist es einfach die Trägheit oder der Wunsch, nicht aufzufallen, nicht anders zu sein als die Masse der Gesellschaft? Was hält uns also davon ab, Gottes Plan zu folgen, aufzubrechen aus unseren Lagern? Natürlich ist es in unseren menschlichen Lagern, also da, wo wir leben, in der Regel schön. Da haben wir uns eingerichtet. Da ist Wohlstand und vielleicht sogar etwas Luxus. Das will keiner so gerne verlassen, verständlicherweise ich auch nicht. Und es stimmt auch nicht, dass Christen nur dann Gottes Auftrag erfüllen, wenn sie arm sind, das muss man auch dazu sagen. Aber das, was uns bindet, was uns vom Glauben abhält, das sollten wir abtun. Das sollen wir hinter uns lassen und zu Jesus gehen. Jesus möchte uns nicht in irgendeinem, wie auch immer, gearteten Lager sehen, sondern bei sich. Dort ist nicht die Enge des Lagers, sondern die göttliche Weite. Da ist Raum zur Entfaltung der guten Gaben Gottes. Da ist Geborgenheit und Liebe. Da gibt Gott uns Ziele und Aufgaben, die das Leben erfüllen und die dazu beitragen können, dass allen Menschen geholfen wird. Das möchte Gott und dazu will er uns gebrauchen, egal ob jung oder alt. Dazu sollen wir uns auf ihn hinbewegen. Auf dieser Bewegung, auf ihn hin, da liegt Segen. In dieser Bewegung auf Gott hin, auf Jesus hin, da steckt Kraft, Gottes Kraft. Lasst uns also hinausgehen aus unseren Lagern zu ihm, zu Jesus. Liebe Gemeinde, verschwiegen werden darf aber nicht, dass das Folgen des Rufes von Jesus auch zur Folge hat, seine Schmach zu tragen, wie es in der Bibel ausgedrückt wird. Das heißt, verlacht, verhöhnt, verfolgt zu werden, um des Glaubens willen und um der Taten des Glaubens willen. Ist es nicht bis heute so, dass ich viel Unrecht erleiden muss, wenn ich mich zum Beispiel für das Recht von Schwachen einsetze, zum Beispiel für das uneingeschränkte Lebensrecht der Ungeborenen, wenn ich mich sichtbar, kompromisslos und konsequent für die Ungeborenen einsetze, dann muss ich mit Schmach und Verfolgung rechnen, besonders aus manchen politischen Lagern. Die Bibel sagt uns aber heute, wir sollen das Lagerdenken überwinden, wir sollen herauskommen zu ihm, zu Jesus, der das Leben ist und das Leben will und der neue Aufbrüche und neue Wege aufzeigt, gesegnete Wege. Auch die Israelis und die Palästinenser müssen ebenso wie die Russen und die Ukrainer das Lagerdenken und den daraus folgenden Stellungskrieg überwinden. Sie müssen hinausgehen, nicht nur zum Verhandeln, sondern hinausgehen zu Christus, der Friede in Person ist. Er möchte ihnen allen zurecht verhelfen. Das kann aber, wie gesagt, anders aussehen, als sich das die verfeindeten Lager jetzt wünschen. Natürlich lässt sich über das Lagerdenken anderer trefflich lästern. Ich muss nochmals fragen, wie steht's denn mit mir selbst? Wo stehe ich? Wo lebe ich? Bin ich gefangen in einem ideologischen Lager oder im Lager der Esoterik, des Okkultismus oder bin ich gefangen im Lager der Rebellion gegen Gott und sein Wort? Bin ich gefangen im Lager der Sünde? Wenn wir entdecken, liebe Gemeinde, dass wir in irgend so einem Lager stecken, müssen wir unbedingt den Ausbruch wagen und uns auf den Weg zu Jesus machen, denn so sagt der Predigttext am Ende, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die finden wir aber nur, wenn wir aufbrechen. Glauben ist also nichts Statisches, sondern Glaube ist immer in Bewegung. Unser Glaube soll sich auf das Licht und die Liebe und die Gnade von Jesus hinbewegen, denn da lässt es sich leben, gut leben, im Recht leben, das Gott schenkt. Viel besser als in den menschlichen Lagern lässt es sich bei Jesus leben, bekanntlich ewig. Der Weg zum ewigen Leben, also zur künftigen Stadt beziehungsweise zum neuen Jerusalem, wie die Bibel oft die Ewigkeit umschreibt, das ist kein langweiliger, sondern ein sehr erlebnisreicher Weg. Das hat zum Beispiel ein Kaufmann im Mittelalter am eigenen Leib erfahren. Die Waren wurden ja damals mit Pferdewagen quer durch Europa transportiert. Das war anstrengend, das war gefährlich. In der Nähe von Erlangen wurde dieser Kaufmann mitten auf seiner Geschäftsreise krank, todkrank. Er flehte Gott um Heilung an und er durfte das Wunder der Genesung erfahren. Aus Dankbarkeit ließ dieser Kaufmann ein Bild malen. Es zeigt in der Ferne auf einem Berg das neue Jerusalem, die Ewigkeit Gottes. Im Vordergrund sieht man einen Weg, der mal steil, mal gerade, mal im Wald und mal auf dem Feld ist. Der Weg, der führt zu dieser Stadt. Und auf dem Weg hat sich der Kaufmann abbilden lassen mit seinem Wagen. Er wollte damit sagen, früher waren meine Ziele nur geschäftlicher Art. Aus dem Lager des Handelns bin ich nicht herausgekommen. Nun bin ich zwar immer noch Geschäftsmann, aber mein Ziel hat sich völlig verändert. Mein Ein und Alles ist nicht mehr das Geschäft. Mein Ziel heißt Jesus. Ihm bin ich in der Not begegnet und zu ihm möchte ich gehen, in diese zukünftige, in diese bleibende Stadt. Und alles andere ist nachgeordnet. Dieses Bild ist bis heute in der Kirche in Tennenlohe bei Erlangen zu sehen. Darunter steht die Geschichte des Kaufmanns und der Spruch aus dem heutigen Predigttext: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Mit diesem Ziel vor Augen lasst uns hinausgehen und den guten Weg Gottes gehen, heute und in der kommenden Zeit. Darauf ruht sein Segen. Und der macht unser Leben in ganz verschiedener Hinsicht reich und sinnvoll. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.